Liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen alle miteinander.
Auch von meiner Seite hallo, oder wie man in Großbritannien derzeit sagt.
Order, resume your seat. Resume your seat. Order.
Wir werden Sie vermissen. Genauso wie ihn hier.
My father is German, right? Was German.
Nein. Ich bin Santoff und wir starten jetzt gleich mal mit dem Messias. Jesus, den kennen Sie? Dem verdanken wir ja diesen Feiertag heute am Ostermontag und dafür sollten wir ihm jetzt nochmal Applaus spenden. Wie damals bei seiner Abschiedsrede während des Abendmahls, hören wir nochmal rein.
As you guys might expect, this is my last year.
Oh, ja, das war traurig.
I put you guys on a hell of a ride with a lot of ups and downs, and you guys always stuck with me and supported me, so I appreciate it. And
da jubeln die Jünger, die ihn bei seinen Auf- und Abstiegen immer unterstützt haben. Auch jetzt übrigens am Ostermontag, die Geschichte kennen Sie, da hat sich Jesus unter zwei Jünger gemischt, die nach seiner Auferstehung plötzlich mit ihm am Tisch saßen und ihn aber erst erkannt haben, als Jesus das Brot brach. Und genau das macht im Prinzip heute die Europäische Union. Die bricht das Brot, verteilt es an die Bedürftigen, also uns, in Form von Autobahnen. Und dafür, finde ich, sollten wir uns mal bedanken am 26. Mai bei den EU-Wahlen. Ich sag's Ihnen, Jesus ist stolz auf uns, wenn wir alle das hinkriegen mit dem Kreuz, diesmal ohne Gewalt. So. Und wenn Sie sich jetzt fragen, EU, waren das die mit den Gurken? Nein, das ist der Gemüseladen. Die EU, die hat andere Aufgaben, um den Bürgern zu helfen. Welche, erklären unsere EU-Experten.
Durch die EU kann ich im Auto bis nach Budapest Tablet spielen. Ohne nervige Pause. Voll krass.
Durch die EU haben wir jeden Dienstag eine saubere Wohnung. Und Marujata bald ein eigenes Haus in Polen. Toll.
Durch die EU kann ich auch im Ausland die ganze Zeit bei Snapchat rumhängen und Papa hat trotzdem noch genug Geld für die Minibar. Cool.
Die EU hat aber auch Nachteile. In Mathe hilft sie mir gar nichts.
Die EU-Kommission macht eigentlich dasselbe wie ich im Physikunterricht. Bei Gruppenarbeiten mache ich am Anfang immer kluge Vorschläge und lasse dann die anderen arbeiten.
Beim EU-Parlament denke ich immer an meine Oma. Die hat auch keine Zähne und redet trotzdem überall mit.
Diese EU-Gipfel sind im Prinzip wie unser Familienrat zu Hause. Da setzen wir uns alle Erwachsene und Kinder an einen Tisch und am Ende entscheidet die Mutti.
Und der Ministerrat, der ist im Prinzip wie ein Elternabend in der Schule. Alle wollen den besten Deal für ihre Kinder rausholen und wenn es eng wird, greift man ins Portemonnaie.
Ich bin Theresa, ich bin 15.
Josephine, 13 Jahre.
Ich bin Sophia und bin 15 Jahre alt.
Ich bin Shani und bin 11 Jahre alt.
Und ich bin Elin und ich bin 11 Jahre alt.
Und ich bin André und 34 Jahre alt. Soweit zu den EU-Experten. Kommen wir jetzt zu Martin Sonneborn. Wie alt sind Sie denn, Herr Sonneborn?
Guten Tag, mein Name ist Martin Sonneborn und über mein Alter spreche ich nicht im Fernsehen. Okay. Und im Radio. Radio sind wir, oder?
Ja. Richtig, richtig. Ich habe nachgeguckt, Sie sind 53, stimmt das?
Ich kann das nicht verleugnen, das stimmt, ja.
Sie bereiten sich ja auch jetzt auf Ihren Geburtstag vor im Mai. Kurz danach sind ja auch die EU-Wahlen. Auf welches Geschenk von den Wählerinnen freuen Sie sich denn?
Ich weiß nicht, ob ich von den Wählerinnen Geschenke zu erwarten habe, aber ich würde mich freuen über ein paar Stimmen für die Partei. Wir liegen derzeit in Umfragen bei 2% und wenn wir tatsächlich 2% holen, dann kommt nämlich Nico Semsrott mit nach Brüssel und kann in der nächsten Legislaturperiode die gesamte Arbeit machen, die ich in diesen 5 Jahren alleine machen musste.
2%, das reicht allerdings noch nicht für die absolute Mehrheit. Da sind in anderen Ländern die Parteien ein bisschen weiter, die eher im humoristischen Bereich aktiv sind wie Italien. Nehmen Sie Politik zu ernst, Herr Sonneborn?
Nein, ich glaube nicht. Dass das Zeitalter der Politclowns angebrochen ist, haben wir relativ früh gemerkt. Ich persönlich oder mir wurde das klar, als Sigmar Gabriel SPD-Vorsitzender war. Und seitdem bereite ich mich eigentlich darauf vor, Mandate zu übernehmen. Und das ging ja auch relativ schnell dann los.
Und Sie haben jetzt, wie Sie gesagt haben, in den Umfragen rund 2%. Das wäre mehr als eine Verdreifachung für die Partei zu den letzten Wahlen vor 5 Jahren. Sie wären dann der große Wahlgewinner, aber wahrscheinlich trotzdem nicht eingeladen zur Elefantenrunde.
Das ist natürlich erniedrigend. Demütigend finde ich auch, dass wir immer noch ungefähr 12% hinter der SPD liegen. Aber ich glaube, wir arbeiten beide und von beiden Seiten aus daran, dass wir diesen Abstand noch ein bisschen verringern.
Ist das Ihr Hauptkonkurrent?
Nein, aber die Partei, die mich am meisten begeistert im Moment. Wir machen relativ wenig Wahlkampf selbst, sondern lassen von anderen Parteien Wahlkampf für uns machen. Und was SPD und CDU jetzt bei Artikel 13 so vorgelegt haben, das treibt uns, glaube ich, jetzt besonders junge Leute in Scharen an die Wahlurnen. Also ich begrüße das auf jeden Fall.
Sie haben gegen diese Urheberrechtsreform in der EU gekämpft, allerdings erfolglos, muss man sagen, wie Edward Snowden. Müssen Sie jetzt nicht auch ins Exil gehen?
Ich bin schon im Exil, ich lebe in Belgien und es ist eigentlich ein angenehmes Exil. Wir sind Klimawende oder Klimakatastrophengewinner. Belgien wird langsam warm und trocken und ich kann nur sagen, ich sitze da sehr gut.
Federführend bei dieser Urheberrechtsreform in der EU war ja der CDU-Politiker Axel Voss. Sind Sie ihm auch ein bisschen dankbar, dass er jetzt eben so viele, Sie haben es angesprochen, junge Internetnutzer für politisches Engagement begeistert hat?
Nein, das bin ich auf keinen Fall. Ich sehe das natürlich, dass uns das Wähler zutreibt, aber ich habe mich kürzlich entschuldigt in einer Sendung in der Zone, irgendeine Talkshow aus Magdeburg. Ich habe mich entschuldigt, also dass wir im Europaparlament gerade Klima und Internet gleichzeitig kaputt machen, das geht nicht. Das tut mir persönlich sehr leid. Wenn wir das Internet kaputt machen, müssen die ganzen jungen Leute raus an die frische Luft und wenn dann draußen das Klima auch noch kaputt ist, das ist natürlich nicht gut.
Ein Mitbewerber oder auch ein Partner im Kampf gegen die Urheberrechtsreform ist die Piratenpartei. Die ist auch im Aufwind. Dachte man eigentlich, bis Julia Reeder, die Abgeordnete, gesagt hat, bitte wählt nicht die Piraten. Da ging es um sexuelle Belästigung innerhalb der Partei, gegen die der Parteivorstand nicht richtig vorgegangen sei. Das kann Ihnen ja nicht passieren mit der sexuellen Belästigung, oder? Bei die Partei ohne Frauen?
Also ich bin nur von alten weißen Männern der CSU hier sexuell belästigt worden derzeit, die mir so komische Bildchen auf ihrem Handy gezeigt haben, als sie betrunken waren. Aber nein, ich finde das aber sehr schade, denn die Piraten sind eine wichtige Partei in Deutschland. Seitdem es keine wirkliche liberale Partei mehr gibt, sondern nur diesen FDP-Spaßpartei-Abklatsch, gibt es praktisch niemanden, der sich jetzt außer den Piraten wirklich einsetzt für Freiheit und libertäre Ideen im Internet. Das finde ich schon sehr schade, was da gerade passiert.
Und die Piraten und auch Sie, also die Partei, könnten demnächst ja gar nicht mehr vorkommen im EU-Parlament, weil die deutsche Regierung hier eine Reform durchgesetzt hat, um die Hürden für kleinere Parteien zu erhöhen. Tragen Sie dafür auch eine Mitschuld, weil Sie Union und SPD so doll geärgert haben die vergangenen Jahre?
Lustigerweise ist das wirklich so. Also die GroKo Haram. Wir haben hier im Europaparlament eine ebenso unselige GroKo Haram. Große Koalition wie in Deutschland. Er hat mit Macht versucht, in Europa eine Wahlrechtsänderung in ganz Europa durchzusetzen, nur damit in Deutschland die 7 Mandate, die an Kleinparteien wie Piraten und Partei und an den dämlichen Udo Vogt von der NPD gegangen sind, um diese 7 Mandate in Zeiten sinkender Wahlergebnisse zurückzuerobern. Das war übrigens auch ganz interessant. Wir konnten also sehen, dass, ich bekomme gerade eine Nachricht reingereicht.
Von wem?
Kommt frühestens 2029. Ah ja, mein Assistent erklärt mir gerade, dass diese Sperrklausel frühestens 2029 kommen kann. Gesetzestexte sind so formuliert. Aber ich denke auch, dass wir mit 5%-Hürden praktisch ab der nächsten Wahl nichts mehr zu tun haben werden. Und ich hätte mich persönlich übrigens für eine 5%-Hürde, für eine starke Hürde stark gemacht. Einfach weil die irre regionale Splitterpartei CSU bei der letzten Europawahl lediglich 5,3% hatte. Und ich glaube, die hätten große Schwierigkeiten, dieses Ergebnis zu wiederholen. Also ich glaube, dass die eher beruhigt gewesen wären, wenn es eine 3%-Hürde gegeben hätte in Europa.
Wenn Sie jetzt die zweite Amtsperiode geschafft haben, Herr Sonneborn, dann sind Sie Ende 50 und vielleicht wollen Sie dann auch mal der Politik den Rücken kehren. Lassen Sie sich dann Ihre Kontakte auch vergolden, wie es frühere Kanzler gemacht haben in der Wirtschaft?
Ich würde das sehr gerne tun und ich kann nur ermuntern, wenn jemand da draußen Deutschlandfunk hört, zum Beispiel von Bertelsmann, mein Lieblingskumpel hier im EU-Parlament, Elmar Brocken, 179 Kilogramm konzentrierte CDU, war fast 40 Jahre lang Parlamentarier und während dieser Zeit ein gutes Jahrzehnt lang hochbezahlter Manager bei Bertelsmann nebenbei. Also so etwas würde ich natürlich auch gerne wahrnehmen, falls jetzt jemand zuhört. Ich stehe dafür Angebote offen.
Wenn Sie denn weg sind, malen wir mal diesen Teufel an die Wand. Und die Piraten soll man ja auch nicht wählen, wie wir gehört haben. Was bleibt dann einem noch als jungen, humorinteressiertem Vollzeit-YouTuber?
Und die FDP.
Martin Sonneborn, Spitzenkandidat von Die Partei bei der EU-Wahl am 26. Mai. Vielen Dank für das Gespräch. Und möchten Sie noch jemand grüßen?
Die FDP.
So, kurzes Update für alle, die lange nicht mehr draußen waren. In Deutschland auf den Straßen ist wieder eine Revolution im Gange. Erneut gehen Tausende jede Woche raus zum Demonstrieren und fordern Reformen. Es ist im Prinzip wie 89 bei den Demos. Nur freitags statt montags und ohne Bräuler. Und wir wissen alle, was danach kam. Erst Jubel, dann Treuhand, später Björn Höcke. Das sollten wir ein zweites Mal auf jeden Fall verhindern. Deshalb haben wir Caro Corneli auf die Straße geschickt, um die Ökoschüler endlich mal zur Vernunft zu bringen und ihnen zu erklären, wie schlimm 1989 war.
Kennst du Helmut Kohl?
Ja, ich glaube, das ist ein Fußballer.
Also Helmut Kohl hieß halt die damalige Greta. Das war so ein breiter Hoffnungsschimmer am Horizont. Hast du der Greta eigentlich schon mal was gespendet?
Nee, ich höre zwar häufig Radio, aber da, also irgendwas mit Spenden für Greta war nicht.
Ja. Diese Kinder der Revolution sind ahnungslos, wie wir 1989. Aber müssen unsere Kinder denselben Fehler wie wir nochmal machen?
Puh, hatte Jeanne d'Arc viel Ahnung, als sie in den Krieg zog, sozusagen in den Bürgerkrieg? Why not? Jetzt ist Greta Jeanne d'Arc von heute.
Stop shopping, stop buying, hat Greta ja gesagt. Jetzt ist das natürlich total hart. Also wollt ihr bis zur Rente in diesen Klamotten rumlaufen?
Nein, auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht, man kann es ja so ein bisschen minimieren. Man könnte auf Secondhand-Klamotten zurückgreifen und alles so langsam einstellen. Man muss ja nicht von jetzt auf gleich, aber so einen langsamen Prozess.
Wie sieht es bei dir aus? Willst du dieselben Turnschuhe tragen, bis du in die Rente gehst?
Also die trage ich schon seit 2 Jahren, also passt eigentlich, ja.
Panda-Bär statt motorisierter Individualverkehr steht da jetzt auf deinem Plakat drauf.
Bild statt Auto.
Ja, also Panda statt Auto wünschst du dir, ja?
Genau.
Und wenn du jetzt dann später mal zum Beispiel eine Freundin haben willst oder so, meinst du, die ist beeindruckt, wenn du da mit einem Panda-Bär ankommst?
Nee, ich glaube ja nicht.
Nee, ne? Da wäre ein Auto schon besser.
Ja, aber E-Auto.
Aber diese Autos, die sehen ja aus wie ein bisschen zu großer Turnschuh, wisst ihr? Ihr wollt doch sicherlich auch mal mit so einer großen Karre später rumheizen. 500 PS?
Also ist mir jetzt eigentlich egal. Also es ist schon irgendwie cool, wenn man mit einem 500 PS Auto fährt, aber ich kann auch mit einem Stromauto fahren.
Also noch kannst du ja gar nicht fahren, aber dann irgendwann. Es gab ja schon mal so große Demonstrationen in Deutschland, friedliche, 1989. Wisst ihr noch, wie das damals gelaufen ist?
Nein.
Nein?
Nee.
Also ich kann es euch ja mal sagen. Erst war das blaue Pionierhalstuch weg. Und dann war die ganze chemische Industrie weg. Naja, und das wird hier auch passieren, wenn wir jetzt völlig überstürztes Klima retten. Da sind VW und Lufthansa und das Traumschiff und so Geschichte. Willst du das wirklich?
Nein.
Ja, ich finde, wenn wir jetzt was tun, dann lieber jetzt als irgendwie so langsam.
Ja. Lieber leben als auf Mallorca chillen.
Der aktuelle Plan der Bundesregierung sieht doch CO2-Einsparungen von 55% bis 2030 vor. Das ist ja jetzt mehr als die Hälfte, ne? Also ich meine, mehr Aufgaben schaffst du in Mathe ja auch nicht.
Leider stimmt das. Aber gleichzeitig muss man auch betrachten, dass zwischen Mathe und der Umwelt natürlich ein großer Unterschied liegt. Also Mathe werde ich natürlich brauchen, aber ich brauche mehr die Umwelt als Mathe. Ja. Deswegen finde ich, sollte man natürlich mehr investieren, damit die Berge nicht mehr leiden müssen, damit wir nicht mehr leiden müssen.
Aber das Leid der Berge wird in diesem Zusammenhang viel zu wenig gesprochen, hast du völlig recht. Vielen Dank.
Ich bin ein großer Fan vom Skifahren.
Ihr seid ja noch sehr jung, ne? Und deswegen hat das Universalgenie Christian Lindner ja auch völlig zu Recht gesagt, ihr solltet den Klimaschutz mal lieber den Profis überlassen. Da ist ja auch was dran. Ich meine, ihr habt ja noch nicht mal einen Schulabschluss, oder?
Nee, haben wir nicht. Aber das Ding ist, wenn niemand mit den Profis redet und jeder nur sagt, ja, wir sollen es die Profis machen lassen, dann bringt das am Ende auch nichts. Ja. Wenn die Politik meint, sie soll die Profis das machen lassen, aber sich nicht mit diesen Profis in Verbindung setzt, wo kommen wir dann an? Ja, das bringt uns doch nichts.
Wenn dem Volk gesagt wird, dass wir nichts machen sollen, dass wir nicht denken sollen, was ja eigentlich der Sinn und der Kern der Demokratie ist, dann hat die Demokratie ja eigentlich versagt. Also wir haben das volle Recht dazu, unsere Meinung zu äußern und wir informieren uns ja auch diesbezüglich.
Das haben die Leute ja 1989 auch gedacht. Und was danach passiert ist, wisst ihr ja alle, oder? Ja, jetzt schweigt ihr betreten, aber hier rausgehen, Klima retten wollen.
Wenn wir meiner Meinung nach das damals den Experten überlassen hätten und der Politik überlassen hätten, dann wären wir meiner Meinung nach mittlerweile nicht zusammen. Wenn sich das Volk nicht hätte eingesetzt dafür.
Mir schwant, wir machen denselben Fehler wieder wie 89. Aber wenn Sie das jetzt hören, lassen Sie sich Ihr Leben in unserem Staat nicht schlecht reden. Ja, man muss lange in der Schlange zum Billigflieger anstehen. Ja, beim Grillen knallen wir uns bis zur Erschöpfung die Steaks rein. Und ja, Äpfel von Neuseeland bis Nürtingen zu transportieren ist dekadent. Aber wir bezahlen ja schließlich auch dafür.
Genau, Caro Corneli hat versucht, die Klimademonstranten zur Vernunft zu bringen. Erfolglos. Wie Sie gehört haben, naja, dann wird's halt wieder wie 89. Kulturschock. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Abends, als ich ein Kind war, hat mir meine Mama immer vorgelesen. Alle Artikel aus dem Grundgesetz. Meistens war ich beim Thema Enteignung fürs Allgemeinwohl dann schon eingeschlafen, wie offenbar viele Politiker auch. Auf jeden Fall feiert das Grundgesetz nun seinen 70. Geburtstag. Das ist also für uns Alte praktisch wie eine Fußball-WM, da können wir richtig feiern. Aber für die Jüngeren, können die damit noch was anfangen? Die haben noch gar keine Zeit mehr für mehr als 100 Artikel. Die müssen ständig bei YouTube gucken oder Handyspiele machen, sonst sind die abgehängt in der Schule. Also haben wir jetzt hier eine kleine Serviceleistung für alle Minderjährigen. Wir haben für euch das Grundgesetz in Kurzdeutsch übersetzen lassen. Durch die Soziolinguistin Diana Marosek. Erstmal schönen guten Tag.
Hallo.
Also, Sie schreiben sonst so Bücher wie Kommst du Bahnhof oder Hast du Auto bei Hansa Berlin erschienen. Und jetzt brauchen wir von Ihnen erstmal als Präambel eine Kurzerklärung für Kurzdeutsch.
Kurzdeutsch ist eine neue Umgangssprache, wo sehr, sehr viel verkürzt wird. Zum Beispiel werden die Artikel weggelassen oder als D verkürzt, also D Mülleimer, D Radio, D Moderator. Und man lässt auch die Präposition und die Artikel weg, zum Beispiel das zum. Und man macht zum Beispiel kleine Satzverlängerungen wie ich schwöre.
Und wer spricht das?
Das sprechen sehr, sehr viele Menschen, eine breite gesellschaftliche Masse, aber auch viele Jugendliche und junge Menschen.
Sie haben das auch wirklich alles wissenschaftlich untersucht. Das heißt, was wir jetzt hören, ist kein Quatsch, sondern das hat eine Grundlage. Also Kids da draußen mitschneiden. Wir fangen an bei Artikel 1 Menschenwürde auf Kurzdeutsch.
Respektiere voll Ehre von Menschen. Deutschland gibt Schutz für Ehre und passt auf. Schwöre. Alle Deutschen sagen Ja zu de Menschenrechte, gnadenlos immer für alle, de Frieden und de Gerechtigkeit. So Regierung, Polizei und so Richter müssen de Grundgesetz einhalten, auch immer.
Artikel 3.
Gesetz macht alle gleich. Männer und Frauen sind gleich. Keiner darf Nachteil haben, schwöre. Keiner darf Nachteil haben wegen Geschlecht, Mann, wo er herkommt, wegen Hautfarbe, wegen Sprache, wegen Zuhause, wegen Religion, wegen Politik oder wegen Behinderung und so. Vorteil auch nicht. Vorteil darf man auch nicht haben.
Artikel 5.
Jeder darf Meinung haben und sagen, schreiben oder malen. Jeder darf alles Internet oder sonst wo packen. Fernsehen und Radio dürfen sowieso alles. Keiner verbietet was, schwör's. Ausnahme ist Gesetzesverstoß oder Jugendschutz oder Ehre. Die Kunst, die Wissenschaft, die Forschung, die Lehre, alles mit Freiheit. Muss man aber trotzdem Gesetz beachten.
Artikel 8.
Alle Deutsche dürfen ohne Anmeldung Demo machen oder Versammlung, aber ohne Waffen. Drinnen auf jeden Fall, draußen klärt Gesetz oder so.
Artikel 12.
Alle Deutschen können sich Arbeitsplatz aussuchen, Ausbildung auch. Anderes Gesetz als Grundgesetz kann mehr dazu sagen, muss aber nicht. Keiner darf für bestimmte Arbeit gezwungen werden. Ausnahmen gibt's. Zwangsarbeit verboten. Außer Knast, da darf man, wenn Richter Ja sagt.
Artikel 16.
Deutscher Pass darf nicht weggenommen werden, ich schwöre. Nur wenn der Richter oder der Gesetz sagt, muss weg. Aber einfach wegnehmen gibt's nicht. Person muss immer gefragt werden, schwöre. Wenn Pass weggenommen wird, darf Person nicht ohne anderen Staat sein. Keiner. Kein Deutscher darf Ausland ausgeliefert werden. Vielleicht in anderes Land, in Europäische Union, aber nie ohne Gesetz. Immer muss Richter sagen.
So, das war jetzt eine kleine Auswahl der Grundrechte, übersetzt ins Kurzdeutsche. Und wo es gerade so gut läuft, haben wir jetzt gesagt, Sie dürfen auch noch ein paar Lieblingsartikel aus dem Rest des Grundgesetzes übersetzen. Fangen wir an mit Artikel 102.
Keiner darf Todesstrafe kriegen, schwöre.
Artikel 103.
Jeder darf zu Gericht gehen und der Richter muss zuhören. Niemand darf wegen gleicher Sache mehrere Strafen kriegen.
Und zum Abschluss Artikel 146.
Wenn alle Deutsche zusammen neue Verfassung wählen und glücklich sind, dann gilt Grundgesetz nicht mehr.
Oh, das wäre aber schade. Soziolinguistin Diana Marosek mit der weltweit ersten Übersetzung des Grundgesetzes ins Kurzdeutsche. Vorher habe ich schon erwähnt, schreiben Sie so Bücher wie Kommst du Bahnhof oder Hast du Auto? Aber das andere, was wir jetzt gerade gehört haben, das muss ich sagen, liegt Ihnen wirklich am Herzen. Das hat man gehört, denn Sie haben am selben Tag Geburtstag wie das Grundgesetz, richtig?
Richtig.
Und darauf stoßen wir jetzt an, auf euch beide. Das Grundgesetz und Diana Marosek. Vor 200 Jahren, da wurde Theodor Fontane geboren. Und weil wir damals nicht dabei waren, müssen wir jetzt die Chance nutzen und ihn und sein Werk bejubeln. Weit über die Grenzen Brandenburgs lesen die Menschen bis heute seine Romane, seine Gedichte, seine Briefe. Gut, teilweise müssen sie natürlich auch in der Schule, ne? Und da regt sich jetzt Protest. Sollten wir weiterhin unsere Kinder mit den etwas angestaubten Gesellschaftsbildern des 19. Jahrhunderts prägen, oder sollten wir Effi Briest nicht lieber ohne Gender Pay Gap erzählen? Literaturwissenschaftler Wolfgang M. Schmidt wagt jetzt für uns hier im Kulturschock exklusiv diesen Versuch. Er hat Effi Briest ins 21. Jahrhundert geschrieben. Lauschen wir seiner Lesung.
In Front des von Familie Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohenkremmen saß Effi auf einer Schaukel und wartete auf ihren zukünftigen Ehemann Gerd von Innstetten. Effi war sich wohl bewusst, dass es etwas albern anmuten könnte, mit 17 Jahren noch zu schaukeln. Doch gleichzeitig wusste sie, dass es in Adelskreisen selbst im 21. Jahrhundert noch immer keck wirkte, sich als Tochter der Luft in Szene zu setzen. Zumal die Kindfrau als pornografische Fantasie in den vergangenen Jahren eine beachtliche Renaissance erfahren hatte. Nicht zuletzt mag dies auch Innstetten gereizt haben, als er vor einigen Monaten auf Effis Instagram-Profil mit diversen, recht koketten Schaukelbildern aufmerksam wurde und sie kurzerhand anschrieb. Pling! Eine WhatsApp erschien. Effi, komm! Schrieb Effis Freundin Hertha, die wenig Verständnis für eine Ehe mit einem mehr als doppelt so alten Mann hatte und das auch in beharrlicher Regelmäßigkeit in ihrem lila Podcast betonte. Aber da fuhr schon Innstetten mit seinem SUV am Rondell vor, um mit seiner Verlobten nach Kessin aufzubrechen. In dem Ort in Hinterpommern leitete Innstetten das stattliche, zu einem internationalen und wohlbekannten Konzern gehörende Versandzentrum, dessen Personalabteilung alsbald Effi übernehmen würde. Zwar war sie noch jung an Jahren, hatte aber schon eine Reihe erklecklicher Auslandsaufenthalte absolviert. Es fehlte nur noch das berufsbegleitende BA-Studium und die Zukunft schien gesichert. Wenn auch zunächst unter Innstettens Aufsicht, was Effi aber bald beklommen machen sollte. So gingen die Jahre dahin, eine Tochter wurde geboren und auf den Namen Annie getauft, weil dieser auf den alljährlichen Listen mit den beliebtesten Vornamen bislang noch nicht getrendet war, also von einer gewissen Originalität zeugte. Jedoch ein innerliches Unbehagen über die frühe Ehe mit dem erfolgreichen, aber furchtbar pedantischen Innstetten trübte Effis Stimmung. Kein Frühstück verging, bei dem nicht Innstetten, ein selbst zusammengestelltes Müsli löffelnd, die ungeheure Disziplin und Akkuratesse der Chinesen lobte, an denen sich ein jeder, vor allem aber Effi, ein Vorbild nehmen sollte. Effi schnürte es allmorgendlich den Hals zu. Nur der Hund Rollo und der Apotheker Gieshübler, ein überaus herziger Nerd, wussten Effi aufzuheitern. Obgleich beruflich arg beansprucht, überzog eine beinahe erstickende Langeweile den Kessiner Alltag, bis Effi eines Tages Bekanntschaft mit Major von Krampas machte. Innstettens ehemaliger Kamerad aus der gemeinsamen Wehrdienstzeit im Fliegerhorst Wunstorf war ihr bisher nur aus präpotenten Heldengeschichten ihres Mannes bekannt. Gleich war Effi von Krampas Virilität, die leicht mit toxischer Männlichkeit verwechselt werden konnte, angetan. Man verbrachte viel Zeit miteinander in der digitalen und der analogen Welt. Und als Innstetten einmal mehr auf Geschäftsreise in China weilte, um die neuesten KI-Techniken für den deutschen Postversand zu kopieren, kam es zu einer folgenreichen Ausfahrt. Krampas Tesla flog mit Effi durch Hinterpommern, als ein plötzlicher Wintereinbruch die Landpartie abrupt stoppte. Sie blieben im Schnee stecken. Die Akkus gaben auf und Krampas überdeckte Effi mit heißen Küssen, wie man wohl im 19. Jahrhundert gesagt hätte. Eine Weile später, Effi hatte vergessen, ihren Laptop herunterzufahren, sodass Innstetten zufällig den E-Mail-Verkehr der beiden entdeckte. Die Tragödie aber, aus der Weiland Jahrhundertromane entstanden waren, blieb selbstredend und zum Glück aller Beteiligten aus. Statt ein Duell zu fordern, ja auch nur daran zu denken, blockte Innstetten Krampas bloß bei Facebook und Twitter. Effi reichte zügig die Scheidung ein, bewarb sich mit Erfolg als stellvertretende CEO bei einem aufstrebenden Berliner Start-up, das nicht nur dem Gender Pay Gap medienwirksam den Kampf angesagt hatte, sondern zudem über eine hauseigene Kita für die kleine Annie verfügte. Warum das nun aber mit dem unwiderstehlichen Krampas am Ende dennoch nichts wurde? Ach, das ist ein zu weites Feld.
Naja, es kann ja nicht alles klappen. Am Ende ist Effi also alleinerziehend, aber mit fettem Job und Kita-Platz. Das war der Literaturwissenschaftler Wolfgang M. Schmidt mit Effi Briest ohne Gender Pay Gap. Damit geht er wahrscheinlich demnächst auf Lesereise durch alle Fontane-Städte. Und in den Pausen, da analysiert er übrigens Filme auf seinem YouTube-Kanal, die Filmanalyse.
Euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
Tada! So, was war jetzt die Pointe von Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende? Dass sich Männer beim Pinkeln hinsetzen oder dass es Menschen gibt, die sich nicht in den gängigen Geschlechterrollen wiederfinden? Auf jeden Fall ist es lustig, wenn wir uns über eine Minderheit lustig machen. Das klappt immer, solange wir in der Mehrheit sind. Ich frage mich jetzt nur, wer ist eigentlich die Mehrheit? Ist das die CDU? Sind das die Männer, die Erwachsenen, die Christen, die Weißen? Die Helene Fischer-Fans oder künftig die Inder? Wer ist die Mehrheit, die absolute? Ich sag's Ihnen. Insekten. Ja, alleine von den Ameisen gibt es 100 Billiarden. Auf die sollten wir aufpassen. Was die über uns als Minderheit denken, das ist wichtig. Hat sich auch der US-Konzern Amazon gedacht und seine Abhörmaschine Alexa nun so umprogrammiert, dass sie auch Ameisen belauschen und übersetzen kann. Klingt verrückt? Aber wir haben hier einen Mitschnitt zugespielt bekommen, wie sich Ameisen unterhalten.
Egon, Nur, was ist mit dir los? Du siehst doch völlig fertig aus, sag mal.
Ja, ja, moin, Mike, du, ganzen Tag hier, ne, hab ich hier gerackert, Rücken tut richtig weh. Blätter haben wir geschleppt den ganzen Vormittag, ne, und dann mittags, da kam noch so eine Zikade und die haben wir platt gemacht.
Ja, richtig so, warum kommen denn diese hässlichen Biester auch immer an unseren Baum, sag mal?
Ich sag's dir, ekelhaft, ne, diese Zikaden, immer so laut, widerlich.
Ja, fast so schlimm wie diese fetten Riesen da, wie heißen die auch gleich da, wenn die vorbeilaufen, dann wackelt die ganze Erde, ne, wenn die durch den Wald laufen, da in diesen schrecklichen, grellen Outfits, wie wir gerade...
Mensch, das sind Menschen, die Menschen, ja.
Menschen, furchtbar.
Ekelhaft, ich sag dir. Wo die sind, da ist kein Laub mehr und da stinkt die Luft tierisch und da wird Zeit, dass die mal wieder abhauen hier.
Ja, da fällt mir übrigens ein schöner Witz ein. Oh. Was ist der Unterschied zwischen einem kleinen Menschen und einer Raupe?
Weiß ich nicht.
Aus der Raupe wird mal was Nützliches. Oder kennst du den? Fragt ein Tausendfüßler einen Menschen, warum hast du nur zwei Beine? Kannst du nicht bis 13? Ja, oder der ist auch gut. Ein Mistkäfer, eine Ameise und ein Mensch fahren zusammen in den Urlaub. Hm. Ja, abends wollen sie was essen gehen und fragen eine Spinne, die da wohnt, ne, wo können wir hier was essen? Der Mistkäfer sagt, er möchte gerne eine große Portion Dung vom Säugetier. Kein Problem, sagt die Spinne und zeigt auf den nächsten Spielplatz. Ne? Und der Mensch, der findet das eklig, ne, und will lieber eine große Portion totes Tier mit Ketchup essen. Hm. Auch kein Problem, sagt die Spinne und zeigt zur nächsten Wurstbude. Die Ameise sagt, ist mir eigentlich egal, ich esse, was weg muss. Kein Problem, sagt die Spinne und zeigt auf den Menschen. Was weg?
Genau. Recht dazu.
Ja, klar.
Ja, ich sagte gleich, das wird Zeit, wenn du mich fragst, dass wir mal die Bombe hochgehen lassen.
Nur welche Bombe?
Na, die Bombe. Die diese Riesen immer gebaut haben, um sich gegenseitig platt zu machen, ne? Also...
Ach, die Bombe,
ja, richtig. Können wir doch mal beschleunigen. Ich sag's dir, unsere Leute, Mike, unsere Leute sitzen unter den Schalthebeln. Ein Befehl und bumm, dann knallt's auf der Erde, ne? So, sonst betonieren die ja alles zu, die Menschen.
Ja, ne, das ist absolut richtig, ne? Und wir sind ja nun mal schon mal länger hier, ne? Wir haben die älteren Rechte. Ja, 100 Millionen Jahre sind wir da.
Genau.
Hallo, wir sind die Bio-Erdlinge. Ja, auf uns könnte man auch mal Rücksicht nehmen, finde ich, ne? Diese ganzen Zugewanderten aus Afrika da, die können auch mal wieder dahin zurückgehen.
Genau, auf die Bäume, zu den Affen zurück, wo sie herkommen. Das hat meine Uroma schon damals immer gesagt. Die hat gesagt, als die runterkamen von den Bäumen und aufrecht gehen, alles Kriminelle, hat sie gesagt. Alles Kriminelle kriegen wir nie integriert auf dem Planeten.
Kannst du nicht integrieren, brauchst du gar nicht versuchen. Apropos, fliegen ein Mistkäfer und ein Mensch zum Mond. Ne? Hm. Sagt der Mistkäfer, hier gibt's sogar keine Abfälle. Sagt der Mensch, warte kurz, das ändere ich schnell. Ich stelle meine Fahne hin.
Verstehen Sie?
Nee. Das verstehe ich auch nicht. Die Menschen, die stellen überall diese Fahnen hin. Was völlig sinnlos. Was soll das?
Behämmert.
Tja, zwei Ameisen von Amazon belauscht, so ist das heutzutage. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen ohne Alexa, schreiben Sie uns an den Kulturschock. Ich bin Zandorf, schön, dass Sie dabei waren und weiterhin frohe Ostern.